Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel.
Der Weg zur Bühne. Vom Eifelkind zur Sängerin. Von Karin Melchert. Anna, August 1986.
Ich sterbe, stöhnte Petra.
Die unerträgliche Hitze, die endlose Fahrt über mautpflichtige Autobahnen, die zu lang gewordenen Beine, die seit Südfrankreich nur eines wollten, den zurückgelehnten Sitz des Vordermannes nach vorne schieben. Beim Versuch, meine Füße unter demselben auszustrecken, stießen sie gegen eine Reisetasche. Sofort überkam ich das dringende Bedürfnis, sie meinem Vordermann gegen die Hinterbeine zu rammen. Ich besann mich jedoch und wandte mich meiner Sitznachbarin zu. »Wir müssten bereits vor 2 Stunden angekommen sein. Kann nicht mehr lange dauern, bis wir da sind.« Dies war weniger ein Versuch, Petra zu trösten, als vielmehr eine Taktik, mich selbst in Geduld zu üben. Ich konnte es kaum erwarten, in den Swimmingpool zu springen. Strand, Meer, mein erster Urlaub ohne Eltern. Seit einem Monat volljährig. Als meine äußerst sparsamen Eltern mir zum Geburtstag das Geld für den Urlaub in die Hand gedrückt hatten, war ich sprachlos gewesen. Was war bloß in sie gefahren? Einen solchen Luxus gönnte man sich in unserem Haus normalerweise nicht. Genauso wenig wie einen Zweitwagen, obwohl ich nun stolze Besitzerin eines Führerscheins geworden war. »Du bist jetzt alt genug und kannst dir das Geld für ein Auto selbst verdienen«, war ihre Antwort auf meine Frage gewesen, ob so ein kleiner Gebrauchter zum gelegentlichen Einkaufen in die Stadt und zum Friseurbesuch im Nachbarort nicht auch in ihrem Sinne wäre. Vielleicht hatte sie das schlechte Gewissen getrieben, weil fast alle Schulkameraden das Geld für den Führerschein nicht vom eigenen Sparkonto bezahlen mussten und manche Eltern den Gymnasialabschluss obendrein mit einem gebrauchten Ford Fiesta, einem alten VW-Käfer oder einer Ente belohnten. Auf jeden Fall löste sich das Rätsel, als meine Eltern verkündeten: »Im Urlaub hast du Zeit, dir Gedanken über die Zukunft zu machen.« Studium zum Betriebswirt, eine kaufmännische Ausbildung oder Banklehre – diese Vorschläge hatte das Arbeitsamt gemacht. Darüber sollte ich nachdenken. Im Moment war jedoch ein anderer Gedanke vorrangig. Unterwegs mit meiner besten Freundin. Erster Urlaub ohne Eltern. Frei und ungebunden. 2 ganze Wochen lang. Mein aufsteigendes Bedürfnis, einen euphorischen Freudenschrei auszustoßen, wurde von dem Krachen und Fiepen der Buslautsprecher gedämpft, durch die sich quäkend die Stimme der Reiseleiterin drückte.
»Alle Hotels vor Ort sind voll. Wir fahren weiter und werden andere Unterkünfte für Sie finden.«
Sofort erhitzten aufgebrachte Stimmen die vom Schweiß ungeduldiger Touristen geschwängerte Luft um mindestens 10 weitere Celsiusgrade.
»Was soll das heißen? Das kann nicht sein. Aber wir haben unser Zimmer vor einem halben Jahr fest gebucht«,
gehörten zu den harmlosesten Ausdrucksweisen der Empörung. Nach abermaligem Krachen und Fiepen ertönte Venus von der neu herausgebrachten Version von Bananarama, die den Titel von Shocking Blue in diesem Jahr auf Nummer 1 in sämtliche Hitparaden lancierten.
»Was machen wir jetzt?«
Die Frage kam von Petras schmalem Hintermann. Seine spitzen Knie rutschten von ihrer Rückenlehne. Petra, die dort sicherlich Beulen vermutete, verdrehte genervt die Augen. Sie ärgerte sich schon während der ganzen Fahrt über das Gezappel.
»Das, was die anderen auch tun, abwarten«,
antwortete sein leicht untersetzter Sitznachbar, dessen Pfannkuchengesicht strenge Züge annahm.
»Und behalte gefälligst deine Gräten bei dir.«
Gereizt zog er den Kopfhörer des tragbaren Kassettenrekorders vom Ohr, über dem sich helle Schweinslöckchen kringelten, die im Ansatz auf aschbraune, glatte Haare hindeuteten. Das Resultat der damals üblichen Dauerwelle. Der Schmalhans folgte dem Befehl, rutschte vom Sitz und stellte sich davor. Dabei stemmte er ein Knie ins Sitzpolster und beobachtete gelangweilt die aufgebrachten Fahrgäste. Petra, die vor Langeweile mindestens 20 Kaugummis gekaut hatte, musterte ihn argwöhnisch von oben bis unten. Und weil sie nichts Besseres zu tun hatte, fragte sie schließlich, »Habt ihr auch Lorette Mar gebucht?«
»Ja«,
antwortete das Pfannkuchengesicht an seiner Stelle.
»Wer weiß, wo wir jetzt landen? Diese blöden Spanier!«
Zu seinem Kompagnon sagte er,
»Pflanz dich hin, du gehst mir auf den Keks!«
Der Schmalhans setzte sich murrend, aber nicht ohne dem Pfannkuchengesicht vorher den Kopfhörer aus der Hand zu reißen und ihn selber aufzusetzen. Statt sich über den Verlust aufzuregen, wandte sich der Pfannkuchen plötzlich an uns.
»Vielleicht haben wir ja Glück und landen im gleichen Hotel.«
Sein frivoler Blick und das schiefe Grinsen ließen Petra genervt in den Sitz zurückfallen. Sie angelte eine Zeitschrift aus ihrer Tasche, ein Zeichen, dass sie nicht gestört werden wollte. Vorsichtshalber kramte ich ebenfalls etwas zum Lesen hervor. »Der Stoff, aus dem die Träume sind«, ein Roman von J.M. Simmel. Der erschien mir perfekt für den Urlaub. Am Strand liegen, die Sonne genießen, träumen von einer erfolgreichen Zukunft und all dem, was das Schicksal mir bescheren und wo es mich hinführen würde. So blieben wir vorerst von Gesprächen mit unseren Hintermännern verschont. Der Schmalhans schien mittlerweile komplett in der Welt der Musik untergegangen zu sein. Statt Gezappel und Genörgel ertönten von ihm nur noch leichte Taktschläge aufs Knie, untermalt von gedämpften Basstönen aus den Kopfhörern und gelegentlichem Fingertrommeln auf der Armlehne. Das Pfannkuchengesicht hingegen nutzte jede Haltestation, an der protestierende oder zustimmende Passagiere zu ihren Alternativunterkünften entlassen wurden, um die zurückgebliebenen Fahrgäste über die Unzuverlässigkeit und Unverschämtheit der spanischen Bevölkerung im Allgemeinen und des deutschen Reiseveranstalters im Besonderen zu informieren. Es dämmerte bereits, als die Reiseleiterin folgende Hiobsbotschaft verkündete:
»Es gibt nur noch ein Vierbettzimmer. An eurer Stelle würde ich es nehmen. Ich glaube nicht, dass ihr um diese Zeit noch etwas anderes findet.«
Sie wusste nicht, dass die vier übrig gebliebenen Roland Pfannkuchengesicht, Jörg Schmalhans, Petra und ich nicht zusammengehörten. Der Plan, die Typen loszuwerden, war hoffnungslos gescheitert. So standen wir nun vor einem Hotel ohne Sterne, ohne Pool und ohne Zimmer mit eigenem Bad. Roland schien das nicht zu stören. Er verkündete strahlend,
»Ich nehme das untere Bett.«
Jörg warf seinen Koffer kommentarlos auf das Hochbett. Petra und ich tauschten argwöhnische Blicke und teilten uns das Doppelbett.
»Wir gehen essen und danach in die nächstbeste Disco. Kommt ihr mit?«
fragte Roland, nachdem wir uns der Reihe nach geduscht und umgezogen hatten. Dabei vernahm ich einen deutlichen Unterton von »Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?« Dass Petra und ich die Ansicht in keiner Weise teilten, lag ihm offensichtlich fern. Prompt machte ich mich an meinem Koffer zu schaffen, als hätte ich die Frage nicht gehört. Petra antwortete lapidar,
»Ja, ja, geht ihr schon vor, wir kommen nach.«
Wenig später machten wir einen Bogen um die nächstbeste Disco, sicherheitshalber auch um die übernächste. In der dritten setzten wir uns auf die beiden letzten freien Hocker am Tresen.
»Was machen wir, wenn die heute Nacht heimkommen, sturzbetrunken und unzurechnungsfähig? Du weißt, was ich meine?«
fragte Petra besorgt und bestellte ein großes Bier mit Cola.
»Ich möchte auch so eines«,
rief ich dem Barkeeper hinterher und begann zu überlegen.
»Wir kommen nach ihnen nach Hause oder machen die Nacht durch. Auf jeden Fall bleiben wir nüchtern.«
Sofort wendete ich mich wieder an den Barkeeper.
»Das Bier bitte mit viel Cola!«
Als Petra und ich nach der ersten, viel zu kurzen Nacht, wir waren zwischen 5 und 6 Uhr eingetrudelt, vom Frühstück zurückkehrten, tönte Vamos a la Playa von der Italo-Gruppe Rigera durch die spaltbreit offene Tür unseres Vierbettzimmers. Ohne uns anzusehen, wussten wir, dass wir den gleichen Gedanken hatten. Flüchten. Doch im selben Moment ließ uns der tönende Ghetto-Blaster erstarren, der im Rahmen erschien. Darunter Jörg, auf dessen schmaler Schulter er ruhte. Gefolgt von Roland, der nicht weniger mitgenommen aussah, sich aber sofort aufrichtete, als er uns erblickte.
»Guten Morgen«,
rief er und bemühte sich, ein Gähnen zu unterdrücken, was sein Grinsen ziemlich dämlich aussehen ließ.
»Ausgeschlafen, die Damen?«
Aufgrund der aufgesetzten Sonnenbrillen und den zu Berge stehenden Haaren schlussfolgerten wir, dass die Herren nicht wesentlich früher heimgekehrt waren als wir. Jörg stellte das Gerät auf dem grauen Plastiktisch ab, der auf dem Flur vor dem Zimmer stand, schob eine Kassette rein und setzte sich auf einen der dazugehörigen Plastikstühle. »Every Breath You Take« ertönte.
»Mögt ihr Police?«
waren die ersten zusammenhängenden Worte, die er an uns richtete.
»Ist okay«,
antwortete Petra, womit sie auch meine Meinung vertrat.
»Bist du Sängerin?«
fragte Jörg, als der Song zu Ende war, und guckte mich schief an. Ich hatte bestimmt schon intelligenter dreingeschaut.
»Wieso?« »Hatte ich wieder mal...«
Von Kindesbeinen an sang ich bei allem mit, was meinen Trommelfellen entgegenschlug, sofern sie es als bekannte Melodie registrierten. Ob Volksmusik, Operette oder aktuelle Radiohits. Ich versuchte mich mit wachsender Begeisterung in allen Stilrichtungen. Wenn ich einmal groß bin, so schwebte mir vor, dann wird meine Stimme über den Äther zu hören und meine Person auf dem Fernsehbildschirm zu sehen sein. Egal ob im Dirndl wie Maria und Margot Hellwig, in langen glitzernden Roben wie Shirley Bassey oder im adretten Hosenanzug wie Gitte. Bevor ich Zeit hatte, mir eine Erklärung einfallen zu lassen, sagte Jörg,
»Wir suchen eine Sängerin für unsere Band.«
Unweigerlich stellten sich meine Ohren auf Empfang, doch ehe ich mein Glück fassen und dem instinktiven Drang, Jörg nach den Details zu fragen, nachgehen konnte, fuhr Roland dazwischen.
»Mensch, Jörg, jetzt hör doch auf mit so einer bescheuerten Anmache.«
»Nein, wirklich«,
beteuerte Jörg, dessen Position auf meiner Sympathieskala urplötzlich steil nach oben geschossen war.
»Wir suchen tatsächlich eine Sängerin.«
Roland verdrehte missmutig die Augen und knurrte,
»Ich brauche einen Kaffee. Los, komm, wir gehen frühstücken.«
Petra und ich schauten uns am gleichen Tag erfolgreich nach einem anderen Zimmer um. Und mit ihm ließ ich den einmaligen Zaunpfahl, mit dem das Schicksal gewunken hatte, hinter mir. Der Gedanke an eine Karriere als Sängerin kam erst wieder auf, als mich meine Eltern am ersten Abend nach meiner Rückkehr fragten,
»Na, hast du dir überlegt, was du machen willst?«
»Nun ja,
Worüber hatte ich im Urlaub nachgedacht? Vor allem wann? Nachts waren Petra und ich vollauf mit dem Auskundschaften von Diskotheken beschäftigt gewesen. Morgens nach dem Frühstück mussten wir uns einen Platz am Strand sichern, mittags den versäumten Schlaf nachholen und beim Abendessen die Kalorien zu uns nehmen, die wir fürs Tanzen in der Disco benötigt hatten. Dazwischen war keine Zeit geblieben, über die Zukunft zu sinnieren.
»Ich bin gefragt worden, ob ich Sängerin werden will«, fiel mir ein.
»Das ist doch kein Beruf«, regten sich meine Eltern auf. »Such dir einen anständigen Job. Du willst ja schließlich Geld verdienen.«
Anna, 2 Jahre später.
»Wieso gehst du nicht mit Erwin Redlich aus?« fragte meine Mutter an einem frühen Sonntagnachmittag.
Ich war gerade aufgestanden. In der Hand hielt ich ein Marmeladenbrötchen, mit der anderen betätigte ich die Kaffeemaschine. Mit den wenigen Gehirnzellen, die mir nach einer durchzechten Nacht zur Verfügung standen, formulierte ich den Satz,
»Weil ich keinen Bock auf seine Kumpels habe. Und da, wo er hingeht, ist es langweilig.«
»Aber er ist doch so ein netter Kerl. Er ist zuverlässig, hat eine gut bezahlte Stelle,
arbeitet auf dem Amt und hat eine sichere Rente im Alter«, führte ich ihren abgebrochenen Satz in meinem Kopf zu Ende. Die restlichen Gehirnzellen waren aufgewacht und mir dämmerte, woher der Wind wehte. Ich stand kurz vor meinem 21. Geburtstag und befand mich im heiratsfähigen Alter. Zumindest war meine Familie dieser Meinung.
»Vergiss es!«
Ich ließ den Rest des Kaffees in der Küche stehen, nahm die übrig gebliebene Hälfte des Frühstücksbrötchens und verzog mich in mein frisch mit orangefarbenen Ellipsen und Kreismustern tapeziertes Zimmer unterm Dachboden, um das mich meine beste Freundin Petra zutiefst beneidete. Sie teilte ein Zimmer mit ihrem Bruder, das auf ihrer Hälfte mit Bravo-Postern und auf seiner mit Comic-Helden zugekleistert war. Ich zog einen amerikanischen Liebesroman aus dem weiß furnierten Bücherregal überm Bett. Den hatte sie mir ausgeliehen mit den Worten: Das Lesen von solchen Schmökern hilft beim Aufbessern der Sprache. Augenzwinkernd hatte sie ein suffisantes »und bei anderen Dingen« hinterhergeschoben. Mit den anderen Dingen konnte ich momentan nichts anfangen und die Gedanken daran halfen kein bisschen, mich aufs Buch zu konzentrieren. Mit Erwin ausgehen wäre das Allerletzte. Erwin war mein Kumpel, mein Arbeitskollege und Chauffeur. Er nahm mich regelmäßig in seinem laubfroschgrünen Kadett mit aufs Amt nach Trier. War er attraktiv? Keine Ahnung. Ich hatte ihn bisher mit demselben Blick bedacht, mit dem ich den Besenschrank in unserer Küche betrachtete. Er fiel mir nicht auf. Das einzig Interessante an Erwin war die Tatsache, dass er Bass in einer Band spielte, wobei mich auch die nicht interessierte, eben weil Erwin dabei war. Somit war ich dankbar, dass er nur selten über deren Aktivitäten sprach. Ich vermutete aber, diese vermehrten sich. In letzter Zeit hatte Erwin enorme Schwierigkeiten, morgens pünktlich vor unserer Haustür zu erscheinen. Außerdem litt er unter chronischem Schlafmangel. Neulich ließ er mich tatsächlich ans Steuer. Er war nur knapp 3 Stunden vorher vom Auftritt heimgekehrt. Kaum saß er auf dem Beifahrersitz, schlummerte er röchelnd vor sich hin, bis ihn schließlich das hässliche Krachen eines abgewürgten Motors weckte. Das geschah nach meinem Versuch, den Wagen hinterm Amt auf seinem Stammplatz rückwärts einzuparken. Auf dem Rückweg war er allerdings hellwach und berichtete enthusiastisch: »Ich habe heute Nachmittag die Zusage bekommen, mit den Soul Cats in Trier auf dem Moselfest zu spielen.« »Soul Cats?« hakte ich nach. »Ja, meine Band. Habe ich den Namen nie erwähnt?« Hatte er nicht. Dann hätte ich nämlich die Ohren gespitzt. Erst letztens hatte mich Petra gefragt, ob wir uns die Soul Cats mal antun sollten. Die seien anscheinend ganz gut und erfreuten sich eines stetig wachsenden Fanclubs, mit dem sie mittlerweile ganze Festzelte füllten. Als ihr was dazwischen kam, es hatte 2 Beine und trug Männerunterhosen, spielte ich kurz mit dem Gedanken, alleine zu fahren. Doch meine Eltern brauchten das Auto und Erwin fragen kam nicht in die Tüte. Ich hatte ja zu diesem Zeitpunkt nicht geahnt, und konnte es auch immer noch nicht glauben, dass er Bandleader der Soul Cats war. »Am Samstag haben wir den ersten Gig mit Colin. Der Typ ist echt der Hammer«, fuhr er schwärmerisch fort. Tatsächlich ließ ich mich von ihm überreden. Und so kam es, dass ich als seine Beifahrerin am frühen Samstagnachmittag in der Nähe der Bühne am Moselufer nach einem Parkplatz Ausschau hielt. 4 Augen sehen mehr als 2. Der Soundcheck der Soul Cats war für 16 Uhr vorgesehen. Am Hafen unter der Römerbrücke lagen bereits mehrere Partyschiffe und Motorboote, die wegen des geplanten Feuerwerks eingelaufen waren. Ihre leuchtenden bunten Lichterketten an Masten und Relings sollten vor allem am späten Abend zum allgemeinen Partyambiente beitragen. Entlang des Zurlaubener Moselufers waren Bier- und Weinstände aufgebaut. Dazwischen die Bühne. Eigentlich war es ein Trailer, ein sogenanntes Bühnenmobil mit Dachtraversen. Davor erstreckte sich ein tribünenartiger Grünstreifen. Er bot Platz für Hunderte von Menschen. Oberhalb dieser recht steilen, natürlichen Tribüne sorgten sämtliche Restaurants, Kneipen und Cafés für das leibliche Wohl und ein gemütliches Ambiente. Nach dem ersten Titel wirbelte ein schwarzes Gewitter über die Bühne und rief durchs Mikro: »Hello, Trier! How are you?« Trier antwortete mit gemäßigter Begeisterung. Der Sänger rief noch einmal: »I said, hello, Trier! How are you?« Dabei legte er demonstrativ eine Hand hinters Ohr. Die Begeisterung wuchs. Nach dem 3. Rufen und den 1. Tönen von »I'm a Soul Man« war Trier am Kochen. Die Tatsache, dass er in einer schwarzen Haut steckte und gebrochenes Deutsch sprach, war alles andere als ein Nachteil. Aber er passte nicht nur von seiner äußeren Erscheinung in die Rolle des Soul-Sängers und Entertainers. Er hatte Groove, Stimme, Talent und alles, was dazugehörte. Das ganze Paket mit zusätzlichem 6er-Pack. Es zeichnete sich überdeutlich unter dem offenen weißen Hemd ab, während er mit Michael Jackson-artigen Bewegungen mindestens so viele Kilometer auf der Bühne zurücklegte wie Mick Jagger zu seinen besten Zeiten. Everybody needs somebody to love, brachte er so sensationell rüber, dass die legendären Blues Brothers erblasst wären. Living in America klang aus seinem Mund genialer als vom leibhaftigen James Brown. Und so richtig in Fahrt kam er bei Wild Cherries Play That Funky Music, White Boy. Dabei spornte der schwarze Frontmann seine weißen Musiker dermaßen an, dass diese über sich hinauswuchsen. Hätte Quincy Jones mit einem Plattenvertrag winkend vor ihnen gestanden, hätten sie sich sicher nicht mächtiger ins Zeug legen können. Nach der Zugabe schleppte sich ein von Schmerz gekrümmter Bassist von der Bühne.
»Ich glaube, die Currywurst ist mir nicht bekommen. Ich fahre besser nach Hause.«
Meinem enttäuschten Blick zufolge hielt Erwin einen Moment inne.
»Warte mal.«
Seine Aufmerksamkeit galt dem Bühnenmobil, von dem Colin gelenk wie ein Kunstturner heruntersprang und sich mit der Anmut eines Tänzers in unsere Richtung bewegte.
»Hey, Colin, this is my friend Anna«,
stellte Erwin mich dem charmant lächelnden schwarzen Gewitter vor.
»Hi, I'm Colin. My pleasure to meet you.«
Er wischte den Bühnenschweiß der lauen Sommernacht mit einem weißen Handtuch von der schwarzen Stirn, die durch die typische Grace-Jones-Frisur der 80er höher wirkte, reichte mir die Hand und schaute mir, für meinen Geschmack, etwas zu ungeniert und zu tief in die Augen. Definiert man das Wort Gigolo mit einem Blick, dann wäre es genau dieser. Unter dem sorgfältig getrimmten Schnurrbart im Clark Gable-Stil strahlte mir eine perfekte weiße Zahnreihe entgegen.
»Colin, ich mach mich vom Acker. Würde es dir was ausmachen, dich um Anna zu kümmern und sie nach Hause zu fahren? Ihr Elternhaus liegt quasi auf deinem Heimweg«, fragte Erwin. »Kein Problem, Irwin. Das mache ich doch gern, wenn es ist kein Problem für die junge Dame.«
Sein Ton verriet, dass charmante Floskeln zu seinem Standardrepertoire gehörten. Es war sicher seinem Charme zu verdanken, dass er Gott und die Welt kannte. Wir konnten uns vor Einladungen kaum retten. Als ich nicht mehr wusste, wohin mit der ganzen Apfelsaftschorle, ein Glück, dass ich nicht mit Wein angefangen hatte, kreischte ein Weibsbild lauthals seinen Namen. Sie befand sich in Gesellschaft von 4 weiteren Grazien, die allesamt aussahen wie Fashion-Barbies mit Alkoholproblem. Prompt zogen 5 Augenpaare Colin von oben bis unten aus. Ich selbst fühlte mich ebenfalls halbnackt, nachdem die Blicke in einer zweiten Instanz auf mir liegen blieben. Höchste Zeit, das Feld zu räumen und ihn seinem Schicksal zu überlassen, dachte ich. Laut sagte ich, »Du, Colin, ich muss zur Toilette. Können wir uns in etwa einer halben Stunde beim Bierstand neben der Bühne treffen?« Kaum hatte ich mich abgewendet, drehte ich mich nochmal um, nur um sicherzugehen, dass er mittlerweile nicht tatsächlich splitternackt vor den Damen stand. Der Gedanke war natürlich Blödsinn, aber die bloße Vorstellung, ihn im Adamskostüm zu ertappen … »Lass das«, befahl ich mir, »so ein Typ kommt gar nicht in Frage.« Ich erinnerte mich an die Worte einer Kollegin. »Wenn man sich einmal auf sowas einlässt, dann kommt man nicht mehr davon los.« Und seit ich meine Schokoladensucht losgeworden bin, vermeide ich alles, was abhängig macht. Nichtsdestotrotz blieb mein Blick auf dem kantigen Po in der engen schwarzen Imitatlederhose hängen und die Hand einer Barbie glitt darüber. Ugh.
»This is my friend Anna«,
stellte er mich den Barbies eine halbe Stunde später vor. Wieso hatte ich schon wieder das Gefühl, in BH und Unterhose dazustehen? Die giftigen Blicke fielen auch Colin auf. Er griff unvermittelt nach meiner Hand, was so ganz und gar nicht und in keinster Weise auf meinem Plan gestanden hatte. Ich zuckte erst einmal zusammen und stellte dann verblüfft fest, dass sein fester, sehniger Griff sich wohlfühlwarm anfühlte. Und zwar bis in den Bauch. Hoppla! Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Jetzt einfach gefasst bleiben und nichts anmerken lassen.
»Sorry, Girls. Wir müssen gehen. It was nice to meet you. Tschüss!«
Keine großartige Verabschiedungsszene mit Küsschen und Umarmungen, so wie er es bei den anderen Damen getan hatte.
»Thank you for saving me«,
wandte er sich an mich, ohne meine Hand loszulassen, was mein Bauch als angenehm und mein Verstand als bedenklich empfand.
»Don't you ever again leave me alone with chicks like that.«
»Tut mir leid, dass ich dich so lange warten ließ. Ich hatte gedacht, du würdest die Mädels kennen.«
»Oh no, gar nicht. Diese Chicks waren betrunken. Und wenn du nicht wärst gekommen, sie hätten mit mir Sekt getrunken und die ganze Gage aus der Tasche. Wie sagt man?«
»Gezogen.«
»Ja, aus der Tasche gezogen.«
»Du hättest sie ja nicht einladen müssen.«
»Ich habe nicht eingeladen, die Girls. Sie haben eingeladen, sich selbst.«
»Du bringst es wohl nicht fertig, bei Frauen Nein zu sagen.«
»Woher du kennst mich so genau?«
grinste er. »Typen wie du sind nicht schwer zu durchschauen«, dachte ich. Behielt es aber für mich und versuchte, meine Hand zu befreien. Ich musste dieses komische Gefühl im Bauch loswerden.
»Darf ich dich einladen?«
raunte seine Stimme unvermittelt, und sein erwartungsvoller Blick ließ mein Herz für einen Moment schneller schlagen.
»Look, da werden zwei Stühle frei.«
Unsicher und mit gemischten Gefühlen. Aufregung, Bedenken, Freude, Angst. Immerhin würde mich der Typ nach Hause fahren, setzte ich mich auf den hölzernen Bistrostuhl, den er mir zuvorkommend angeboten hatte. Nachdem Colin sich ebenfalls gesetzt und zwei Colas bestellt hatte, erzählte er, dass er als Kind in einem Gospelchor gesungen hatte. Später, nach der Highschool, hatte er mit einigen bekannten Größen auf der Bühne gestanden und war bei Radio- und Fernsehsendungen aufgetreten. Das klang in meinen Ohren nach ganz großem Kino. Die Zeit verflog im Nu. Als ich zum ersten Mal auf die Uhr schaute, war es bereits nach 3 Uhr. Höchste Zeit, nach Hause zu fahren. »Wie alt warst du, als du deinen ersten Auftritt hattest?«, fragte ich Colin auf dem Heimweg, während wir gemütlich über die B51 von Trier Richtung Eifel tuckerten. Im Gegensatz zu mir hatte er es nicht eilig, denn er hatte keine Eltern, die selbst im Schlaf die Ohren spitzten, um die Heimkehr ihres Nachwuchses zu überwachen.
»Ich war 6 Jahre.«
»Ich auch«, lachte ich.
»Du hast gesungen?«
»Ja, aber nur im Schulchor und später mal im Kirchenchor. Aber da waren die Leute zu alt und das Repertoire auch.« Colin schmunzelte. »Wie kamst du überhaupt zum Singen?«, fragte ich neugierig.
»Meine Family war sehr musikalisch und wir haben zu Hause viel gesungen. Ich war immer am lautesten.«
»Dann hat es dir offensichtlich Spaß gemacht?« Ich erinnerte mich an meine eigenen lautstarken Singversuche, die im Vorschulalter recht ungehemmt aus der Kehle flossen, bis meine Eltern meinten, das würde die Nachbarn stören.
»Mein Dad war Director von einem Gospelchor und hat sehr früh gesehen mein Talent«, fuhr Colin fort. »Er kannte den Director von einem professionellen Chor, bei dem habe ich vorgesungen und bei dem bin ich angekommen. Meine Family hat mich viel, wie sagt man, geholfen?«
»Unterstützt.« Darin unterschied sich sein Lebenslauf also wesentlich von meinem. Und ich fragte mich, wäre ich auch Sängerin geworden, wenn ich in einem solchen Umfeld aufgewachsen wäre? Das war Der Weg zur Bühne von Karin Melchert.
Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.